ARD.
Wie ein Hufeisen im Wasser. So ungefähr sieht er aus der Luft aus, der neue Inselhafen von Prerow. Selten entsteht heutzutage ja überhaupt noch ein ganz neuer Hafen. In Prerow muss das aber so sein, aus ganz besonderen Gründen. Und über genau die wollen wir heute mal sprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der ARD Audiothek und da könnt ihr uns auch ganz leicht abonnieren. Das Ostseebad Prerow soll unter anderem die längste Seebrücke Vorpommerns bekommen und endlich mit dem Inselhafen auch das Problem lösen, das uns hier an der Küste Vorpommerns tatsächlich jahrelang beschäftigt hat. Ich sag mal Stichwort Nothafen Darßer Ort. Wie das alles miteinander zusammenhängt und wann der neue Inselhafen denn nun endlich fertig ist, darüber möchte ich heute sprechen mit unserer Reporterin Birgit Witenser aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Hallo Birgit.
Hallo Mirja.
Birgit, du bist in den letzten 2 Jahren ziemlich oft da gewesen oder sogar mehrere Jahre, nicht nur 2, ne?
Nee, doch zwei. Die Bauphase, das waren 2 Jahre, genau. Und da durften wir öfter dabei sein mit der Kamera, um fürs Nordmagazin zu drehen. Und dadurch habe ich den Hafen sozusagen ein bisschen wachsen sehen dürfen.
Ich stelle euch auf jeden Fall mal ein paar Links zu den Beiträgen von dir, die du gemacht hast, in unsere heutigen Shownotes. Dann kann man sich das schon mal angucken und sich selbst auch so ein Bild bauen. Aber du kannst mir ja nochmal erzählen, wie sieht denn der Hafen inzwischen aus?
Also im Grunde ist so gut wie alles fertig. Jetzt sieht man nur noch kleine Restarbeiten. Also man sieht schon den Liegeplatz, wo der Seenotrettungskreuzer liegen wird. 3 Liegeplätze sind für regionale Fischer vorgesehen und 40 Liegeplätze für Sportboote. Und ein extra Anleger soll noch für Fahrgastschiffe gebaut werden. Der ist aber noch nicht fertig. Der kommt als letztes dran sozusagen.
Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, es sieht von oben so ein bisschen aus wie so ein Hufeisen. Ne? Kann man schon so beschreiben, oder?
Ja, das ist wie ein Hufeisen, das trifft es eigentlich ziemlich gut mit der Öffnung, also der geschützten oder ungeschützten Seite Richtung Land, Richtung Prerow logischerweise.
Und wo in dem Ganzen ist dann die Seebrücke verbunden, also die hängt dann da so dran oder?
Na, von Land aus ist im Grunde an der gleichen Stelle, wo die alte Seebrücke gewesen ist. Das war ja nur ein einfacher, gerader Holzsteg, der ins Wasser führte. Und an der Stelle genau ist, also die ist abgerissen worden und genau an dieser Stelle ist die neue Seebrücke gebaut worden. Und die hat jetzt so 2 Knicke sogar noch mit so Plattformen und Bänken, wo man sich dann auch später hinsetzen und ein bisschen gucken kann. Und am Ende dieses, ja, ich sag mal, blitzförmigen Gebildes ist der Hafen vorne dran, das Hufeisen.
Der blitzförmig, das klingt ein bisschen wie Harry Potters Narbe.
Da ist auch so ein bisschen, weil es 2 Knicke hat.
Ja. Und ist die so lang, wie man immer hört?
Ja, die ist 720 Meter. Ja. Lang und damit fast doppelt so lang wie die alte. Und im Augenblick ist sie tatsächlich die längste Seebrücke im Ostseeraum, bis dann halt die nächste gebaut wird.
Ich bin gespannt. Jetzt haben wir ja eben schon anklingen lassen, dass dieser Hafen einen Grund hat, also warum er gebaut wurde. Und zwar auch für viele, viele Millionen. Da können wir gleich auch nochmal drauf gucken. Aber lass uns vielleicht kurz zurückschauen mal auf die Historie. Warum ist denn dieser Hafen jetzt überhaupt nötig geworden?
Ja, der alte Nothafen Darßer Ort, der ist 1962 von der Volksmarine der DDR gebaut worden. 1990, nach der Wiedervereinigung, wurde dann der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gegründet und damit lag der vorige Militärhafen mitten im Naturschutzgebiet. So, damit wurde er zum Nothafen erklärt, weil zwischen Rostock und Stralsund tatsächlich kein anderer geschützter Hafen mehr liegt. Das heißt also, man brauchte eine Möglichkeit für Sportboote, dass die irgendwo unterkommen können, wenn sie eine Havarie haben. Also er wurde wirklich aber nur als Nothafen, also wurde zum Nothafen erklärt und durfte auch nur in so einem Fall angelaufen werden. Und das zweite Problem war, dass es völlig in einer Verlandungszone liegt. Das heißt, die Zufahrt zum Hafen musste regelmäßig wieder ausgebaggert werden, damit man überhaupt anlegen konnte. Also mindestens einmal im Jahr musste gebaggert werden.
Ja, genau daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich habe ja relativ häufig hier Studiodienste und ich weiß noch, dass es wirklich in den Jahren, als der Nothafen Darßer Ort noch auf war, ich glaube, im regelmäßigen Abständen alle halbe Jahr sogar immer diese Nachricht gab, er ist wieder zu, er muss wieder ausgebaggert werden. Und das hat uns hier schon immer irgendwie begleitet.
Genau, also ich habe gelesen, dass zwischen 2009 und 2015 auch alleine 2,4 Millionen Euro für dieses Ausbaggern alleine mal ausgegeben werden mussten. Und ich weiß, wir haben da auch mal gedreht auf dem Seenotrettungskreuzer, auf dem damaligen. Und die Besatzung hatte mir erzählt, oh hier, das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Wir haben gerade vor ein paar Wochen wurde gebaggert und gucken Sie mal da, da war ein bisschen Sturm und schon war das wieder halb versandet.
Ah, ist krass. Also, dass es so schnell ging, nach 3 Wochen konnte man das
ja,
schon wieder
sehen. Ja, also, oder nach einem, jetzt nicht festlegen, aber nach ein paar Wochen war das mitunter schon wieder ziemlich zu, ja.
Wahnsinn, ne? Ja, und teurer, ich habe geguckt, pro Ausbaggerung so 100 bis 150.000 Euro, habe ich nochmal in den alten Nachrichten nachgelesen. Wahnsinn, ne? Da hast du ja gesagt, 2,4 Millionen im Ganzen dann. Da lohnt sich dann ja tatsächlich so eine Investition in diesen Neubau?
Musste, genau. Also der Naturschutz ist natürlich dann auch vorrangig in dem Gebiet. Die mussten einfach eine Lösung finden, ja.
Birgit, du hast ja das Stichwort eben schon gesagt, du warst mit der DGZRS oder dem Seenotrettungskreuzer unterwegs, hast das mit dem Versanden gesehen. Jetzt ist aber ja auch vor allem dieser Seenotrettungskreuzer immer im Nothafen Dasaort ja stationiert gewesen. Vielleicht erzählst du mal, was ist denn, wie ist denn das da jetzt weitergegangen, als dann jetzt der Nothafen Dasaort schon im letzten Jahr, glaube ich, zugemacht wurde dann, ne? Bevor der eigentlich neue Hafen fertig ist. Was bedeutet das für die Rettungsschwimmen, für die Seenotrettung?
Ja, genau. Laut Planung war die Eröffnung des neuen Hafens ja zum Beginn der Saison 2024 geplant. Mhm. Und genauso geplant war, dass ab Herbst, also Mitte Oktober 2023, schon der alte Hafen zurückgebaut wird, der jetzt im Naturschutzgebiet liegt. Das ist auch planmäßig passiert. Da sind die ganzen alten Liegenschaften aus NVA-Zeiten rausgeräumt worden und es ist ein neuer Plattenweg für Fußgänger und Radfahrer angelegt worden und der ist jetzt auch schon richtig voll versandet und aus der ehemaligen Bucht ist quasi jetzt wieder ein See geworden. Der Rettungskreuzer brauchte natürlich dann neuen Unterschlupf und liegt jetzt im Hafen von Barhövd. Das ist auch früher schon so gewesen. Wenn zum Beispiel Baggerungsarbeiten waren, sind die immer nach Barhövd ausgewichen. Und in Barhövd ist zum Beispiel auch immer der Mannschaftswechsel oder dass der Seenotrettungskreuzer, das ist ja jetzt die Nils Randers, dass die Sachen an Bord nimmt und der Abfall entsorgt wird sozusagen. Das ist alles in Barhövd.
Und hat man dann nicht überlegt, auch gleich Barhövd als Standort zu machen? Warum, was spricht denn dagegen, da eigentlich den Seenotrettungskreuzer dauerhaft liegen zu lassen?
Also der Hafen wäre dort wahrscheinlich geschützter, aber das Haupteinsatzgebiet der Seenotretter ist auch die Kadettrinne. Ah. Und von Barhövd ist einfach die Anfahrt zu weit. Ich glaube, die brauchen da dreiviertel eine Stunde, bis sie in der Kadettrinne sind. Und wenn dort wirklich ein Unfall sich ereignet oder irgendwas ist, dann brauchen die einfach zu lange. Und dann ist es schon gut, dichter dran zu sein. Und Prero ist halt ideal, da ist man ganz schnell da.
Ja, genau. Prero ist ja dann direkt auf der Seite, ne? Und da kann man dann sofort hin. Genau. Ja, das erschließt sich natürlich, dass im Notfall einfach jede Minute zählt. Jetzt hattest du eben gesagt, die Planungen waren ja eigentlich, dass der Anfang dieser maritimen Saison jetzt schon auf hat. Hat er aber ja noch nicht. Der Inselhafen Prero ist nach wie vor ja noch nicht auf. Warum hängt dieser Zeitplan? Was ist da das Problem?
Das hat tatsächlich gar nicht mit Lieferengpässen oder schlechter Arbeit oder so zu tun, sondern das liegt schlicht daran, dass die Witterung so ist, wie sie ist und dass man, wenn man weit draußen, also über 700 Meter weit draußen in der Ostsee arbeitet, dann sind da einfach Wetterunbilden, die man weder vorhersehen, berechnen noch sonst was kann. Und insgesamt war es tatsächlich so, dass an 160 Tagen in der Bauzeit von fast 2 Jahren gar nicht gearbeitet werden konnte, weil einfach Sturm war, zu viel Welle, zu viel Wind, also ja.
Also richtig krasse Bedingungen. Du hattest das auch erzählt, hattest du nicht mit dem Kapitän, mit dem Bauleiter hattest du gesprochen, ne?
Na genau, das hat mir der Bauleiter bestätigt, genau das, dass es 160 Tage sogar waren, an denen nicht gearbeitet werden konnte und das klingt ganz schön viel, finde ich.
Das ist auch auf jeden Fall ziemlich viel.
Und die
viel,
haben
ne?
sich auch beeilt, das wieder aufzuholen, aber das schafft man nicht aufzuholen.
Nee.
Weil da wird ja von Pontons ausgearbeitet und die schwimmen ja. Ne? Mhm. Und wenn da zu viel Welle ist und die schaukeln, dann kann man nicht arbeiten.
Da müssen wir mal auf die Kosten gucken. Also wir haben schon gehört, 2,4 Millionen hat ja das Ausbaggern immer gekostet. Was hat denn der ganze neue Hafenbau gekostet?
Ja, der Hafenbau hat insgesamt 46 Millionen Euro gekostet. Und dazu muss man sagen, das ist auch, finde ich, eine bemerkenswerte Sache. Es ist nämlich von vornherein bei diesen Baukosten geblieben. Das hat man ja auch nicht mehr allzu häufig
das
heute.
Das stimmt.
Genau, also als man anfing, den Hafen zu planen, da war er erst auch noch ein bisschen kleiner geplant. Und dann hat sich in den Planungen noch eine ganze Menge geändert und der wurde dann ein bisschen größer angelegt. Und dann wurde diese Bausumme von 46 Millionen Euro festgelegt. Dann wurde mit den Firmen verhandelt, dann wurden wirklich Verträge auch so gemacht. So hat mir das der Verantwortliche im Ministerium erklärt und dabei ist es geblieben.
Weil die einfach so vorher allen Mitarbeitern und allen Beteiligten sozusagen gesagt haben, nee, es muss auf jeden Fall bei dieser Summe bleiben?
Genau, die haben von vornherein verhandelt. Die haben gesagt, bei der Vergabe haben sie wohl da sehr streng drauf geachtet, dass die Summen, die dort verhandelt werden, dann auch die Endsummen sein müssen. Und offensichtlich hat es geklappt. Also das ist die Information, die ich habe.
Also ich finde 46 Millionen Euro ist zwar natürlich eine stolze Summe, aber für so einen komplett neuen Hafen, inklusive dieser wahnsinnig langen Seebrücke, was wir gehört haben, ist es fast ein Schnäppchen.
Also kommt wahrscheinlich drauf an,
wie man ja, es betrachtet. Dann, wie sind denn jetzt die Bedingungen für den neuen Hafen? Du hattest vorhin schon gesagt, dass der Nothafen Darßer Ort ja nicht, also nur wirklich in Notfällen angelaufen werden konnte. Es war kein offener Hafen in dem Sinne. Wie sieht das aus mit dem Prerow-Hafen? Kann man da einfach hinfahren? Also wenn ich jetzt ein Segler bin und von Stralsund nach Rostock tüdel, kann ich dann da auch anlegen?
Also offiziell heißt das Nothafen mit eingeschränkter Etappenfunktion. Das heißt, es ist nach wie vor ein Nothafen, wenn jemand in Seenot gerät oder technische Probleme oder sonst was hat, darf er natürlich da immer anlegen. Und diese Etappenfunktion ist genau, weil eben diese Distanz so groß ist zwischen Rostock und Stralsund und umgekehrt. Also man darf dort anlegen als Etappe. Aber es ist jetzt nicht vorgesehen, da Urlaub zu machen. Also es ist keine Marina, wo jetzt ein Segler sagt, da bleibe ich jetzt mal eine Woche. Dafür ist es nicht vorgesehen. Dafür ist er auch wirklich nicht groß genug mit den Liegeplätzen.
Man kann da also nur in Etappen anhalten. Was sagen denn die Segler? Hast du mit Seglern gesprochen? Wie finden die das?
Ja, ich habe mich mit Seglern in Stralsund unterhalten, ob das für die jetzt auch irgendwo ein Highlight werden könnte. Und die sind alle, die ich gesprochen habe, sind auch sehr gespannt, weil im Augenblick, glaube ich, warten die noch ein bisschen oder verschieben ihre Turns, weil es ist ja so, wenn man den Hafen jetzt noch nicht hat und muss man ja bis Rostock durchkommen. Und da haben sie gesagt, da kommt es dann schon auf den richtigen Zeitpunkt an, loszulegen. Also Wind und Wetter müssen stimmen, dass man da wirklich in einem Rutsch durchkommt und möglichst im Augenblick natürlich nicht in die Situation kommt, da noch einen Hafen zu brauchen. Und deswegen, glaube ich, sind die alle jetzt so ein bisschen in Startlöchern, aber gespannt. Und wenn er denn eröffnet, glaube ich, da wird es auch schon gute Nachfrage geben.
Ja, und was sagen die Seenotretter?
Ja, die freuen sich natürlich auch auf ihren neuen Liegeplatz und die warten, dass jetzt alles fertig wird. Die haben sich allerdings in Barhöft, gibt es ja wie so eine kleine Ersatzbasis und das wird auch noch ein bisschen mehr ausgebaut, falls es nämlich wirklich, also gerade im Winter, wenn da auch keine Segler und sowas sind, da wirklich sehr schlechtes Wetter ist, damit die noch eine Rückzugsmöglichkeit haben, dann doch wieder Barhöft anzulaufen, weil das natürlich wesentlich geschützter ist.
Hm.
Aber jetzt erstmal freuen sie sich natürlich, wenn es endlich losgeht.
Und dann gibt es ja Leute, die eben nicht auf Booten und Schiffen unterwegs sind, sondern wie du und ich lieber flanieren und vielleicht mal die Seebrücke langlaufen. Wie ist es da? Hast du dich da auch unten umgehört? Wie ist die Stimmung da bei den Prerowern und Urlaubern?
Ja, also im Ort ist es so, dass zu Anfang gab es doch noch eine ganze Menge Skeptiker. Die haben gesagt, oh, und die ist so groß und das verändert Prerow, da wird so viel neu gemacht und das passt nicht zu uns. Aber so jetzt die Seebrücke wächst und auch total viele Urlauber einfach da hinkommen, um zu gucken, wie die, also die gucken sich einfach die Baustelle an und fanden das so spannend, dass die Preroer dann auch gemerkt haben, ist ja doch irgendwie ganz nett, da sowas zu bekommen und so ein Bauwerk zu haben. Und man weiß ja auch, zum Beispiel Koserow hat ja auch eine neue Seebrücke bekommen und dort ist das ja auch der Brüller. Da sind extrem mehr Besucher, also ich weiß leider die Zahl nicht, aber da sind schon einige Besucher mehr gekommen, einfach um die Seebrücke anzugucken. Und das ist jetzt natürlich auch die Hoffnung der Preroer, also dass sie sagen, da kommen bestimmt viele Besucher, die wollen eben flanieren, die wollen sich auf diesen, was ich sagte, auf diesen leichten Knicken da auf den Bänken niederlassen. Es ist ja dann auch ein Funktionsgebäude, steht dort, wo man von der Dachterrasse nochmal ein bisschen erhöhten Blick hat. Und ich denke, die Landratten sind jetzt auch ganz begeistert.
Die Seebrücke in Koserow hast du erwähnt. Und da kann ich sagen, auf der Brücke haben wir sogar schon einen Podcast aufgezeichnet. Ich damals mit Mathis Klemme. Und ich verlinke die Folge gerne nochmal in unseren heutigen Shownotes. Da kann man nochmal reinhören. Da ging es auf jeden Fall um Tourismus in der Region und wie die Nachwuchsprobleme und so haben. Ganz spannende Sache. Ansonsten, ja, Seebrücken muss ich sagen, ich bin da auch immer gerne. Und wenn ich mir vorstelle, man kann also auch als Besucher dann auf dieses Gebäude rauf und dann den Hafenbetrieb sich so angucken.
Genau.
Mit Kaffee?
Leider nicht.
Ohne
leider
Kaffee?
Nicht. Ja,
aber
ja.
Das kommt noch.
Ich weiß nicht, dafür ist es wahrscheinlich nicht groß genug. Aber am Ende hängt das von den Bedingungen ab, weil Bauherr ist das Land.
Ja.
Und damit bestimmt das natürlich auch die Kondition. Aber soweit ich weiß, ist da keine Gastronomie geplant.
Ja, vielleicht
das ist nur
deswegen
ein Funktionsgebäude, damit die Seenotretter da auch nochmal einen Raum haben, um was abzustellen. Ich weiß nicht genau, was da ist. Die Entsorgung und sowas muss ja da alles irgendwo auch laufen.
Na, gegebenenfalls
das sind technische Betriebsräume. Aber obendrauf ist halt eine Dachterrasse. Die ist, das haben wir letztens gesehen, als wir gedreht haben, die wird mit Lärchenholz getäfelt oder ausgelegt und mit Bänken. Und dort hat man dann eben halt einen schönen Blick zurück aufs Land und in die andere Richtung, wenn man Glück hat, kann man Hiddensee sehen und also bei guter Sicht und ich weiß nicht, ob man bis Möhnen gucken kann, aber das liegt ja dann auch so gegenüber.
Möhnen. Stichwort, im Hafen, da war ja auch früher, gab es ja glaube ich irgendwie auch schon so Schiffstouren zu der Insel Möhnen, ne? Ist da geplant, dass man die wieder aufnimmt oder irgendwie sowas?
Ja genau, das ist zwar schon sehr lange her, aber es gab tatsächlich an dem alten Steg auch Seebrückenverkehr, beziehungsweise es wurde sogar auch bis nach Möhnen gefahren und das ist echt so ein Sehnsuchtsprojekt auch der Gemeinde. Und als ganz am Anfang verhandelt wurde mit dem Land, hat die Gemeinde gesagt, wir wollen wieder so einen Anleger haben, wo man Seebrückenverkehr machen kann. Oder also zwischen den Seebrücken oder eben nach Möhnen. Weil es das eben schon mal gab. Und das ist aber nur noch so in Erinnerung ganz weit zurück, weil nach dem Mauerbau 1961 war natürlich Schluss. Da durfte man ja gar nicht mehr auf die Ostsee rausfahren. Aber als, wie gesagt, die Seebrücke jetzt geplant wurde, gab es die Chance und da hat das Land auch gesagt, okay, ihr bekommt einen Anlegeplatz, der jetzt noch nicht fertig ist, aber das wird auch ein ganz besonderer. Und zwar wird der höhenverstellbar sein.
Ah.
Das heißt also, man kann den im Sommer, wenn die Schiffe anlegen, kann man den runterlassen, damit die Leute einfacher ein- und aussteigen können, bequemer. Und im Winter, wenn da kein Verkehr mehr ist, wird er einfach hochgezogen auf Höhe der übrigen Brücke. Und damit ist er einfach geschützter. Das heißt also, das soll das Risiko von Zerstörung durch Eis und Wind und Welle minimieren.
Aber der ist auch noch nicht fertig.
Nein, der ist noch nicht fertig. Und wie die ganz genauen Bedingungen dann aussehen werden, steht auch noch nicht fest. Weil der Bürgermeister hat mir gesagt, sie sind da ja auch aufs Land angewiesen, weil die Bedingungen festlegen. Bei ihnen standen schon, ich sage jetzt mal, die Reedereien, nein, nicht Schlange, aber es gab schon interessierte Reedereien, die das gerne machen würden. Aber da das jetzt ein bisschen hinten angestellt ist, das wird wahrscheinlich auch erst nach der offiziellen Eröffnung der gesamten Seebrücke fertig werden, dieser Anleger. Also die Priorität ist jetzt erstmal Hafen und dass das alles funktioniert. Und der Anleger kommt dann danach und dann gibt es auch Verträge zwischen Land und Gemeinde, wo das ganz genau geklärt wird, zu welchen Bedingungen dann gefahren werden kann.
Und sag mal, Stichwort Insel Möhn, vielleicht für diejenigen, die es uns auch von weiter weg hören. Warst du schon mal da?
Ich war schon mal da, aber also wenn ich mich richtig erinnere, ist sie schon deutlich kleiner. Also sie ist deutlich kleiner als Rügen, aber sie ist so ein bisschen das Pendant, weil sie hat auch Kreidefelsen. Und das ist auch der Grund, also gehört zu Dänemark. Und das ist auch der Grund, dass wir die sehen können, weil man diese weißen Kreidefelsen im Meer sehen kann, bei wirklich sehr guter Sicht. Ob es jetzt von Prerow mit bloßem Auge möglich ist, weiß ich nicht. Ich habe sie dort noch nicht gesehen. Von Hiddensee auf alle Fälle und von Rügen kann man sie sehen bei gutem Wetter. Also mit dem Fernglas natürlich sowieso. Und das wäre für mich der Knaller, sage ich mal, wenn man von der Seebrücke Prerow nach Möhn fahren könnte. Der Aufwand ist jetzt unvergleichlich höher. Man müsste da von Rostock erst nach Gezer und von Gezer noch relativ weit mit dem Auto fahren, um nach Möhn zu kommen.
Ah, okay. Also von der dänischen Seite aus muss man das dann angehen im Moment. Genau. Spannend. Ja, das wäre natürlich cool, wenn das jetzt klappen würde. Dann lass uns noch mal gucken, die magische Frage, wann soll er denn jetzt endlich fertig sein? Also irgendwie gefühlt, man sieht ihn schon, er sieht schon ziemlich fertig aus. Woran liegt es, dass das Ding immer noch nicht offen ist?
Tja, das ist eine sehr gute Frage und ich kann sie dir nicht beantworten. Also es ist wirklich so, der Hafen ist fast fertig. Aber ich habe eben vom Bauherrn, das ist ja das Land, die Antwort bekommen, dass fertig gebaut ja noch nicht eröffnet ist, sondern da gibt es dann eben halt auch noch Abnahmen technischer Art und behördlicher Art und das wissen wir alle, das kann man nie genau vorhersagen, wie lange das alles dauert. Deswegen ist die offizielle Antwort, wenn der gesamte Hafen, wenn alle Bauarbeiten fertig sind, dann äußert sich das Land dazu und gibt den Eröffnungstermin bekannt.
Okay, also es ist momentan noch das Gucken in die Glaskugel. Und es ist spannend,
es hoffen natürlich alle, dass es zum Ende des Sommers soweit ist, aber es gibt eben keine offizielle Bestätigung.
Ich kann es mir sogar vorstellen, woran das liegt, weil ich war letztes Jahr durch Zufall bei einer Hafenabnahme dabei. Da war es aber der kleine Hafen auf der Insel Riems, der neu saniert wurde. Der ist jetzt nicht neu gebaut worden, sondern ist saniert worden. Und da weiß ich noch, dass die ewig hin und her gelaufen sind, um sowas anzugucken wie Beleuchtung, ob die da alle stimmen und Rettungsringe, ob jeder Rettungsring am richtigen Ort ist, alles gut erreichbar ist. Also solche Feinheiten. Und wenn die das auch haben und dann für jede Aktion sozusagen ein anderes Amt zuständig ist, das weiß man ja, in Deutschland ist es ja kompliziert, kann ich mir schon vorstellen, dass das noch nicht klar ist, wann er aufmachen kann.
Naja, und dann ist ja auch immer viel Papierkram. Und so ein Amt schreibt da dann auch mal gerne, reichen Sie mal noch fehlende Unterlagen ein, kennen wir ja alle.
Stimmt. Also in dem Moment, wo die Unterlagen und die Abnahmen alle erfolgt sind, wird er endlich aufgemacht.
Hoffentlich Ende des Sommers.
Hoffentlich Ende des Sommers, super. Mit diesen wunderbaren Worten können wir uns verabschieden auf jeden Fall. Liebe Birgit Witense, ich freue mich, dass wir heute hier im Vorpommern-Studio zusammen sein konnten.
Ja, danke, dass ich dich hier besuchen durfte.
Sehr gerne. Die Redaktion dieser Folge hatte übrigens Martin Haufe, auch aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Wir bleiben natürlich dran an dem Inselhafen und wir drücken jetzt ganz fest die Daumen, dass er möglichst schnell öffnet. Ja, und wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt, was hier so an der Ostseeküste alles los ist, dann habe ich jetzt noch eine ganz tolle Podcast-Empfehlung für euch. Mit unserer plattdeutschen Sendung Plappermüll waren nämlich meine NDR-Kollegen jüngst in Barth und haben dort spannende Geschichten ausgekramt. Da ging es unter anderem um Hexen und um Sagen wie zum Beispiel Vineta, aber auch um die Dars-Festspiele und eben ganz viel aus der Küstenkultur. Hört da doch gern mal rein. Ich stelle euch den Link zur Folge in unsere Shownotes. Das war's für uns für heute. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.